Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Im Neuen Testament gibt es zwei Briefe, die der Apostel Paulus an seinen deutlich jüngeren Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Männern muss sehr herzlich gewesen sein, denn mehrfach bezeichnet Paulus den anderen als seinen Sohn. Dieser Begriff beschreibt aber nicht nur die freundschaftliche Verbundenheit zwischen einem Älteren und einem Jüngeren, sondern Timotheus hatte durch den Apostel Paulus zum christlichen Glauben gefunden. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht das vierte Kapitel aus dem ersten Timotheusbrief und daraus die zweite Hälfte. Der Apostel Paulus hat seinen Mitarbeiter Timotheus vor dem Abfall vom Glauben und vor falschen Lehren gewarnt. Aber er wird jetzt gleich noch mehr Dinge erwähnen, die Timotheus vermeiden sollte. Der neue Abschnitt in Kapitel 4 des ersten Timotheusbriefes wird eingeleitet mit Vers 6, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Ich lese ihn noch einmal vor. Paulus schreibt: Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Gleich im Anschluss heißt es dann in Vers 7, Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Die ungeistlichen Altweiberfabeln weise zurück, schreibt Paulus. Ich denke da an die Zeit zurück, als ich ein Junge war. Damals gab es eine ganze Menge kluger Sprüche und Lebensweisheiten, die gern zitiert wurden, um uns Kinder zu belehren. Aber nicht nur das. Ältere Leute kannten auch verschiedene Hausmittelchen, mit denen sich angeblich jedes gesundheitliche Problem sicher und schnell beheben ließ. Eine liebe christliche Frau aus unserer Nachbarschaft war zum Beispiel von einer Rezeptur überzeugt, die als Stärkungsmittel kleinen Kindern verabreicht werden sollte. Angeblich reduzierte sie auch die Anfälligkeit für Infekte. Und so wurde ich damit regelrecht abgefüttert, weil meine Mutter auf den Rat der Nachbarin hörte und nur das Beste für mich wollte. Ganz ähnlich erging es mir viele Jahrzehnte später, als bei mir eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Mehr als 100 Bücher bekam ich geschenkt. Teilweise wurden sie mir von Leuten zugeschickt, die ich nicht einmal persönlich kannte, die aber von meiner Krankheit gehört hatten. In diesen Büchern wurden verschiedene Diäten vorgeschlagen, die alle dabei helfen sollten, den Krebs zu besiegen. Doch viele standen vollkommen im Widerspruch zu anderen. Das eine empfahl, möglichst viele Trauben zu essen, während das andere genau davor warnte. Ich beschloss, dem großen Arzt Jesus Christus zuzuhören und meinen Fall in seine Hände zu legen. Das war auf jeden Fall besser, als auf ungeistliche Altweiberfabeln zu hören, wie Paulus es in Vers 7 unseres Bibeltextes ausdrückt. Paulus setzt dieser Warnung aber auch noch etwas Positives entgegen. Er rät Timotheus, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Timotheus soll also Frömmigkeit in seinem Leben praktisch einüben. Zu viele Menschen betonen meines Erachtens die Verbote mehr als die Praxis der Frömmigkeit. Weiter mit Vers 8. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Wie ist dieser Vers zu verstehen? Nun, es gibt Leute, die meinen, Paulus hätte von körperlichen Übungen, also zum Beispiel von sportlicher Betätigung, nichts gehalten. Doch das sehe ich nicht so. Schließlich verbrachte Paulus etwa 3 Jahre in Ephesus, wo es ein großes Amphitheater gab, in dem die Olympischen Spiele seiner Zeit stattfanden. Dieses Amphitheater, das dem Kolosseum in Rom ähnlich war, fasste 100.000 Menschen. Dort fanden häufig Wettkämpfe statt. Und Paulus verwendet die Symbolsprache der Wettkämpfe, um sie mit dem christlichen Leben zu vergleichen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, geht er besonders darauf ein. Paulus wusste offenbar Bescheid über diese Art von Übungen, war möglicherweise aus Interesse mehrfach als Zuschauer dabei. Von Geringschätzung kann also keine Rede sein. Ich stand einmal in der heutigen Türkei in den Ruinen der antiken Stadt Sardes und betrachtete die römische Straße, die im Osten und Westen dieser Stadt ausgegraben wurde. Paulus ging vor rund 1900 Jahren auf dieser Straße und predigte das Evangelium Christi. Er reiste nicht in einem Bus oder in einem Automobil. Er ritt auch nicht auf einem Pferd oder auf einem Esel, sondern Paulus war zu Fuß unterwegs. Und das heißt doch, er muss körperlich ziemlich fit gewesen sein, um all die Strecken zu bewältigen, die er im ganzen Römischen Reich unter seine Füße nahm. Vielleicht hat er nicht gerade als Jogger jeden Morgen Frühsport gemacht, aber ganz sicher ging er viele Strecken zu Fuß. Dass Paulus in Vers 8 unseres Bibeltextes die Betonung auf die Frömmigkeit legt und nicht auf die körperliche Betätigung, liegt meines Erachtens daran, dass die Epheser Leute waren, die in Spiele und Leichtathletik regelrecht vernarrt waren. Heutzutage ist das bei uns gar nicht so viel anders. Denken Sie nur an die großen Fußballstadien, die dem Kolosseum gar nicht so unähnlich sind. Zehntausende von Menschen strömen da hinein. Und wenn man manche Christen über große Sportereignisse reden hört, könnte man glatt den Eindruck bekommen, dass ihnen der Sport wichtiger ist als ihr Glaube. Ja, es gibt Gemeindemitarbeiter, die im Sommer mehr Zeit auf dem Sportplatz verbringen als in ihrer Gemeinde. Also, Paulus sagt nicht, dass Körperertüchtigung falsch wäre, sondern er sagt, betrachten wir die Dinge mit der angemessenen Perspektive. Paulus sagt in diesem Vers auch noch, die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Denn die körperliche Ertüchtigung wird Ihnen nur in diesem Leben etwas bringen. Wenn Sie eines Tages nach Ihrem Tod und Ihrer Auferstehung einen neuen Körper bekommen, macht es nämlich keinen Unterschied, ob Sie den alten Körper trainiert haben oder nicht. Interessant finde ich auch, dass es hier heißt, die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nütze. Diejenigen, die behaupten, dass ein Christ in Sünde fallen und immer wieder zu Gott zurückkehren könne, haben zwar recht, aber ich will Ihnen auch sagen, ein göttliches Leben zählt sich nicht nur hier unten in dieser Welt aus, es wird sich auch in der Ewigkeit auszahlen. Der verlorene Sohn etwa verlor viel, als er in ein fernes Land ging, und jeder Christ, der ein unvorsichtiges Leben statt eines göttlichen Lebens führt, wird entdecken, dass er auch in der Ewigkeit dafür Einbußen erleidet. Sind Sie ebenso bedacht auf Frömmigkeit wie möglicherweise auf körperliche Bewegung oder auf Sportveranstaltungen? Das Körperliche findet seinen Abschluss am Ende dieses Lebens, aber die Frömmigkeit wird im nächsten Leben weitergehen. Paulus setzt hinzu in Vers 9, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Paulus bekräftigt hiermit, was er gerade gesagt hat. Er bringt damit zum Ausdruck, hier steckt etwas drin, worauf man bauen kann. Man konnte sich im ersten Jahrhundert in Ephesus darauf verlassen und man kann sich heute im 21. Jahrhundert darauf verlassen. Warum das so ist, sagt Paulus gleich danach in Vers 10. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Denn dafür arbeiten wir und kämpfen wir, schreibt der Apostel Paulus. Ein Christ zu sein, war also damals nicht einfach. Und wenn Sie heute für Jesus Christus einstehen, wird es Sie ebenfalls etwas kosten. Das steht außer Frage. Zur Formulierung, welcher ist der Heiland aller Menschen, möchte ich gern folgende Gedanken äußern. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie Jesus, als er hier als Mensch auf der Erde lebte, wohl ausgesehen hat? Welche Augen- und Haarfarbe er wohl gehabt hat? Wie groß mag er gewesen sein? Ich sprach einmal mit einem Mann, der sich daran störte, dass ein Bild von Christus gemalt wurde, das ihn als einen Mann mit schwarzer Hautfarbe zeigte. »Warum nicht?«, fragte ich mein Gegenüber. Er ist der Erlöser aller Menschen. Was für eine Rolle spielt da die Farbe seiner Haut? In der Heiligen Schrift finden wir jedenfalls keine Informationen darüber. Aber die Schrift sagt, dass er der Erlöser aller Menschen ist. Wer auch immer Sie sind, liebe Hörerin, lieber Hörer, er möchte Ihr Retter sein. Und er ist der einzige Retter. Paulus sagt auch noch, er sei der Erlöser besonders der Gläubigen. Er ist der Erlöser aller Menschen, aber Sie könnten ihn ablehnen, wenn Sie wollten. Ich weiß, das hört sich ein wenig seltsam an, aber vielleicht kann man es folgendermaßen illustrieren. Auf großen internationalen Flughäfen starten die Flugzeuge sozusagen im Minutentakt. Und ich könnte bei jedem an Bord gehen. Alles, was ich tun muss, ist, mir ein Ticket zu kaufen und ins Flugzeug zu steigen. Sie sehen, grundsätzlich ist es ein Flugzeug für alle, aber nicht jeder wird einsteigen. Christus ist der Erlöser aller Menschen, aber nur diejenigen, die glauben, werden gerettet. Nun zu den Versen 11 und 12 in unserem Bibeltext. Paulus schreibt an Timotheus: Dies gebiete und lehre. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Paulus wusste, dass es in der Gemeinde diejenigen geben würde, die von Timotheus sagen, ein solch junger Kerl hat doch keine Ahnung. Nun, vielleicht gab es tatsächlich Dinge, die er nicht wusste, aber es gab keinen Grund, dass ihn jemand seiner Jugend wegen verachtete. Weiter sagt Paulus, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Wie konnte Timotheus die Menschen daran hindern, ihn wegen seiner Jugend zu verachten? Dadurch, dass er sich selbst und seine Fähigkeiten nicht überschätzt. Als junger Pastor, damals war ich noch gar nicht zum Dienst in einer Gemeinde ordiniert, erzählte ich einem alten pensionierten Diener Gottes, wie schwierig es für mich sei, mich auf die Kanzel zu stellen und vor älteren Leuten zu predigen. Was würden Sie wohl über mich, den Anfänger, denken? »Mach dir darüber keine Sorgen«, bekam ich zur Antwort. »Niemand wird dich wegen deiner Jugend verachten, wenn du ein gutes Vorbild für die Gläubigen bist.« Paulus erzählt Timotheus auch, in welcher Hinsicht er ein Vorbild sein soll. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Das ist Gottes Standard, die Art und Weise, wie wir ein Beispiel für andere sein sollten. In Vers 13 heißt es dann weiter an Timotheus gerichtet, »Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme.« Timotheus als Mitarbeiter des Paulus soll die Heilige Schrift öffentlich lesen. Zu welchem Zweck? Um zu trösten und zu lehren. Das Wort Gottes muss gelesen werden, und wenn eine christliche Gemeinde die Menschen nicht in das Wort Gottes einführt, vernachlässigt sie eine ihrer Hauptaufgaben. Aber auch für Timotheus persönlich gilt, geistliches Wachstum ist nur möglich durch das Lesen des Wortes, zur Ermahnung und Unterweisung. Ja, ein im Glauben wachsender Mitarbeiter wird eine wachsende Gemeinde bewirken. Das größte Lob, das jemals über den Evangelisten Dwight Lyman Moody gesagt wurde, stammte von einem seiner Nachbarn. Dieser behauptete, jedes Mal, wenn Mr. Moody nach Hause kommt, kann man feststellen, wie sehr er geistlich gewachsen ist. Darf ich Sie, liebe Hörer, mal ganz direkt fragen, sind Sie heute in geistlicher Hinsicht weiter als im vergangenen Jahr? Wachsen Sie in der Gnade und der Erkenntnis Christi? Der Weg, um dieses zu erreichen, ist das Lesen und die intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Ich komme nun zu Vers 14. Paulus fordert seinen jungen Freund Timotheus auf, »Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten.« Paulus mahnt hier, »Vergiss nicht das Geschenk, das in dir ist. Der Geist Gottes gibt jedem Gläubigen eine Gabe, und Timotheus hatte eine Gabe, die er auch anwenden sollte. Und wir erfahren auch gleich noch etwas über diese Gabe, denn Paulus schreibt, die dir gegeben ist durch Weissagung. Offenbar hatte Paulus vorhergesagt, was dieser junge Mann alles tun würde. Und dann macht Paulus noch eine Ergänzung, die lautet: mit Handauflegung der Ältesten. Damit ist das Auflegen der Hände der Gemeindemitarbeiter gemeint. Handauflegen bedeutet eine Bevollmächtigung für eine Aufgabe und zugleich Partnerschaft im Dienst. Ich bestand immer darauf, dass meine Gemeindemitarbeiter allen Missionaren, die wir in den Dienst entsandt haben, die Hände auflegten. Jedem Mitarbeiter, der ordiniert wird, sollten die Hände aufgelegt werden von denen, die Amtsbrüder von ihm sind. Wir kommen nun zu Vers 15, in dem Paulus formuliert: Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Dies lass deine Sorge sein, heißt so viel wie: darum kümmere dich, sei fleißig im Studium der Heiligen Schrift. Es gibt keine Entschuldigung für einen Diener Gottes, wenn er nicht das Wort Gottes studiert. Und es gibt keine Entschuldigung für irgendeinen Christen, der nicht bereit ist, sich intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Paulus fügt hinzu: damit gehe um. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine tägliche Andachtzeit kein Ersatz sein kann für das Lesen und das Studieren des Wortes Gottes. Es bringt auch nichts, spät abends vor dem Zubettgehen noch schnell ein Kapitel der Bibel durchzulesen, während ein Auge schon geschlossen ist und sich beide Füße bereits unter der Bettdecke befinden. Ebenso wenig reicht es, morgens ganz schnell einen Blick in die Bibel zu werfen, wenn man noch nicht richtig wach ist oder sich schon fast auf dem Weg vom Frühstückstisch zur Arbeit befindet. Auf eine solche Weise würde es ihnen doch auch nicht gelingen, Geometrie, höhere Mathematik oder eine Naturwissenschaft zu studieren. Liebe Hörer, das Wort Gottes ist aller Aufmerksamkeit würdig, die Sie und ich ihm schenken können. Ja, im Grunde können wir niemals so viel Aufmerksamkeit aufbringen, wie es dem Wort Gottes eigentlich gebührt. Paulus gibt hier dem Timotheus außerdem noch als Zielrichtung mit: damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Das größte Kompliment, das Sie Ihrem Prediger machen können, ist, ihm zu sagen: Ihre Predigten werden von Mal zu Mal besser. Natürlich nur, wenn das auch der Wahrheit entspricht. Weiter mit Vers 16. Paulus schreibt an Timotheus: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Dazu möchte ich Folgendes sagen, und ich weiß, es klingt ziemlich hart, aber ich muss es einfach sagen. Gott möge sich seines Dieners erbarmen, der bei seiner Verkündigung nicht das reine Wort Gottes an die Menschen weitergibt. Denn das ist eine furchtbare Sünde, den Menschen das Wort Gottes vorzuenthalten. Es wäre besser, wenn solch ein Prediger seinen Beruf wechseln und unter die Gangster gehen würde, als weiterhin auf der Kanzel zu stehen und seiner Aufgabe nicht gerecht zu werden. Ich möchte Sie nun wieder herzlich einladen zur nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Dann steigen wir frisch ein ins 5. Kapitel aus dem 1. Brief des Paulus an Timotheus. Und dann werden wir einmal genauer hinsehen, welche Pflichten Mitarbeiter einer Gemeinde so haben. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.